Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von JBG, wieder mal mit dem lieben Moritz.
Guten Abend, hallo.
Und mir, dem Tobias. Und diesmal ist wieder eine ganz besondere Folge, weil diesmal sind wir wieder nicht alleine. Und zwar haben wir diesmal wieder einen Gast dabei, und zwar den Louis Klein. Hallo Louis.
Grüße.
Louis, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du so?
Ja, hi, ich bin der Louis, ich bin Fechter und genau, bin da so im deutschen Vergleich
gut am Start.
Relativ erfolgreich unterwegs und das ist auch der Grund, warum ich eingeladen wurde.
Jawohl, sehr bescheiden formuliert, würde ich mal sagen, aber genau, wir können später noch mal genauer drauf eingehen, was du schon alles gemacht hast und so. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht über dich. Und das Erste, was ich auf vielen Internetseiten gefunden habe, war natürlich dein Alter, 24 Jahre, junge 24 Jahre.
Sind wir alle in dem Fall, oder?
Ja, genau, sind wir alle in dem Fall, aber du bist 99 geboren, Moritz und ich sind 98 geboren. Und ich habe gesehen, dass du am 6. Januar Geburtstag hattest.
Ja.
In dem Sinne, alles Gute nachträglich.
Vielen Dank.
Und was ich noch interessant fand, war, dass Geburtsort Buenos Aires ist.
Ja.
Gibt es dazu irgendeine Geschichte, warum das dein Geburtsort ist?
Ja, eigentlich nichts allzu Aufregendes. Es war einfach, mein Vater hat ein Jobangebot bekommen, hat dann ein paar Jahre dort gearbeitet. In der Zeit bin ich auf die Welt gekommen. Und genau, aber ist jetzt nicht irgendwie, also, dass ich in die Richtung irgendwelche Verwandtschaftsverhältnisse oder sowas hätte.
Das heißt, du bist auch in Argentinien aufgewachsen oder nur kurz
Die ersten paar Jahre. Also ein genaues Datum habe ich nicht, aber so mit 2, 3 und ungefähr.
Das ist cool.
Sind wir wieder zurück nach Deutschland und seitdem wohne ich auch hier.
Sehr also gut. Hast du einen argentinischen Pass oder sowas?
Ja. Wenn man in Argentinien geboren ist, so ähnlich wie USA und so, die ganze Ecke, dann kriegt man automatisch einen Pass. Also den, da müsste ich mich jetzt drum kümmern, dass ich den kriegen würde, aber theoretisch wäre das nur ein bisschen Bürokratie.
Ja, das finde ich schon mal sehr cool, zwei Pässe zu haben. So ist wahrscheinlich so rein aus Gag-mäßig, also einen zu haben, benutzt du ja auch nicht, deswegen hast du auch keinen so. Aber ist eigentlich ganz, ganz cool. So, und bevor wir jetzt richtig loslegen, gibt es Fragen, die du gefühlt schon tausendmal gehört hast und auf die du gar keinen Bock mehr hast?
Ach, so Fragen, auf die man selber auch nur mit so Floskeln antworten kann, fallen mir da jetzt spontan ein. So, was ist das für ein Gefühl, bei den Olympischen Spielen gewesen zu sein oder sowas? Das wirst du ja wahrscheinlich auch schon gehört haben.
Oder bei mir war das Klassischste vor den Olympischen Spielen so, wann geht's los? So, und dann musstest du konntest, also das Abflugdatum, die Uhrzeit, alles irgendwann auswendig gewusst, weil dich so viele Leute gefragt haben.
Ja,
es war wirklich krass. Genau, du bist ja, wie bist du denn zum Fechten an sich gekommen? Weil das ist ja jetzt auch keine Sportart, also Fußball, so, ne, macht gefühlt jeder mal. Also ich habe auch Fußball mal gespielt und wir sind, ich und der Moritz, beide beim Schießen gelandet. Wo gefühlt auch jeder, der schießt, irgendwie durch eine nahe Verwandtschaft oder sowas hingekommen ist, weil kein normaler Mensch geht von sich aus zum Schießen oder so gefühlt. Wie war es denn bei dir?
Ja, ist eigentlich schade, dass alle erstmal immer zum Fußball gehen. Aber bei mir war es, dass mein Bruder, der ist 4 Jahre älter als ich, der ficht auch noch. Und der hat über die Grundschule bei einer AG mitgemacht. Und dann war ich irgendwann so in dem Alter, dass ich gesagt habe, ich will jetzt auch irgendein Hobby haben, irgendeinen Sport machen. Und dann meinte meine Mutter so, ja, probier doch auch mal Fechten aus. Es wäre logistisch einfacher für mich, nur in ein Training zu fahren. Und smart. Dann bin ich dabei geblieben.
Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken. Du hast gesagt, er ficht. So.
Ja. Sagt man das wirklich? Die alte Grammatikfrage.
Ja. Das ist wirklich so richtig oder ist das...
Ja.
Okay, also man sagt nicht, er fechtet, sondern er ficht.
Also ich glaube, inzwischen ist er fechtet auch nicht mehr falsch, aber er ficht klingt schöner.
Okay. Wieder was gelernt.
So, er fichtet, er hat gefochten. So, jetzt können wir die einzelnen Zeitformen alle durchgehen, könnten wir tun. Müssen wir aber nicht, aber ich habe auch gesehen, dass es Gefechte heißt. Ja. Also im Sinne von, welche Wettkämpfe hattest du schon? So, das sind so die letzten Gefechte von den letzten 3 Jahren oder so. Das genau. Ist alles ein sehr interessantes Wording auf jeden Fall. Fand ich am Anfang ein bisschen lustig, hört sich mehr nach Krieg oder sowas an, aber ja, ist ja alles sehr zivilisiert. Was gibt's denn so?
Tatsächlich andersrum, dass das sich der Krieg das Gefecht aus dem Fechten mit dem Schwert entwickelt hat und nicht so rum.
Liegt auch im Wortlaut, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Das ergibt Sinn.
Ja, im Endeffekt, ja, Gefecht, ne? Also, ne,
Fechten, mit
Fechten, ja. macht deutlich mehr Sinn tatsächlich, ja, stimmt. Siehst du, wieder was gelernt, auch noch historisches Wissen jetzt mit eingebaut, ist ja unglaublich. Das wird, wir erfüllen hier einen richtigen Bildungsauftrag auf jeden Fall.
Ausnahmsweise mal. Gibt es eigentlich beim Fechten, ich habe nämlich damit gar nichts am Hut, ich stelle mir dann immer diese Männer und Frauen in weißen Anzügen vor mit dieser Gittermaske, eine Hand am Rücken und in der anderen Hand den Degen, sage ich jetzt mal. Gibt es da verschiedene Formen und Disziplinen? Hol uns doch mal ab, eine grobe Einordnung.
Ja, es gibt 3 Disziplinen, die sich anhand der Waffen unterscheiden. Es gibt Florett, Säbel und Degen. Und dem Degen, der sieht auch ungefähr genauso aus, wie du das beschrieben hast. Und die beim Säbel haben die Leute dann noch eine Jacke in so einem Silberton an, die auch elektrisch leitend ist. Und im Florett, was ich mache, haben die Leute nur eine Weste an, in diesem Silberton. Über diesem Weißen, was alle anhaben. Und die Disziplinen unterscheiden sich dann in der Trefferfläche, also zum Beispiel im Degen kann man alles am Gegner treffen, im Florett nur die Weste und im Säbel dann diese Jacke. Und dann gibt es so ein paar Regeln, die damit einhergehen, die dann im Endeffekt die Taktiken sehr beeinflussen, die am erfolgreichsten sind. Und so hat sich das dann immer weiter auseinanderentwickelt, dass es jetzt am Ende doch 3 sehr unterschiedliche Disziplinen sind, sodass man auch nicht einfach mal hin und her wechseln kann.
Ah, ja, okay, das war jetzt nämlich mal so meine nächste Frage. Ja, also du hast da quasi so deine Main-Disziplin, sage ich mal, die du hauptsächlich ausübst und dann die anderen, macht man die überhaupt noch oder halt nur so spaßeshalber oder kann man schon versuchen, zwei oder alle 3 sogar trotzdem irgendwie zu machen, aber dann halt mit verschiedenen Techniken zu trainieren und zu fechten?
Also in der Theorie ist es natürlich schon möglich, aber praktisch kriegt das so keiner hin, weil die Leute dann in der Weltspitze natürlich so spezialisiert sind, dass dann der sich auf eine Sportart konzentriert, schon da natürlich den Vorteil hat und besser ist.
Ja.
Und ja, also die sind schon allein von den Anforderungen an den Körper sehr, sehr unterschiedlich. Also Degen ist zum Beispiel sehr taktisch, da wird viel abgewartet, viel hüpfen, da sind längere Belastungen drin, da kann man auch mal eine Minute lang für einen Punkt arbeiten. Und im Säbel ist das komplette Gegenteil, da sagt der Schiedsrichter los und dann kloppen die sich die Rübe ein. Und Florett ist da immer so ein Mittelding. Deshalb gefällt mir das auch ganz gut. Genau, also das ist, wenn man dann die einminütigen Belastungen aus dem Degen gewöhnt ist, dann wird man im Säbel wahrscheinlich eher ein bisschen zu langsam sein.
Das ist aber schon so, wie ich es mir jetzt vorstelle. Diese Linie, die jeder hat, dieser Bereich, in dem man vor und zurück laufen darf, links, rechts ist nicht, nur vor und zurück, oder?
Genau, die Bahn ist 14 Meter lang und man startet so in der Mitte und genau, zur Seite, also die Bahn ist so 2 Meter breit, das heißt, ein Schritt nach links und rechts ist noch irgendwo Platz, aber es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man zur Seite geht.
Ja, habe ich das. Und das ist aber bei allen Disziplinen so, diese 14 genau. Meter, das ist immer
ja,
so.
Ja, die Grundtechnik ist in allen Disziplinen gleich.
Und macht ihr das dann mal so spaßeshalber, dass ihr, also du bist ja Florettfechter.
Genau.
Macht ihr dann so spaßeshalber mal so als so ein bisschen Abwechslung ins Training reinzubekommen, dass ihr sagt, okay, wir packen jetzt den Säbel aus und kloppen uns die Rübe ein, weil wir jetzt mal das trainieren wollen, dieses Spritzige, sag ich mal, oder sowas?
Ja, mein Bruder hat tatsächlich bei den letzten Hochschulmeisterschaften im Degen auch mitgemacht. Hatte ich eigentlich auch vor, hat dann aber zeitlich leider nicht gepasst. Und das ist immer so das Einzige, so wenn man dann, wenn das mal, die waren jetzt in Heidelberg die letzten, wenn das da so um die Ecke ist und man vielleicht auch ohne Hotel irgendwie gemütlich hinfahren kann, kann man da mal mitmachen.
Ja, genau.
Aber
alles so spaßeshalber dann so.
Ja. Es ist halt irgendwie, es ist schon anstrengend, das heißt, man verliert quasi eine Trainingseinheit, aber macht da nichts, was einen in seiner eigenen Disziplin besser machen würde, deshalb ist das von den Trainern auch nicht so gern gesehen.
Ich nehme spaßeshalber jetzt auch zum Beispiel, ich bin Luftpistolenschütze, ich nehme spaßeshalber auch mal das Luftgewehr in die Hand und mache damit vielleicht ein paar Schuss. Oder ein Freund von mir, der hat noch so ein richtig altes Eisen von seinem Opa weitergeschenkt bekommen. Da musste noch den Lauf knicken.
Der alte K98.
Ja, kannst dann so oben in den Lauf da eine Kugel reinstopfen. Ja. Dann knickst du den Lauf wieder nach oben.
Fühlt man sich aber auch schon cool.
Ja, genau, also das macht schon Spaß. Nach fünf Schüssen fängt es aber auch an zu stinken. Also das liegt, glaube ich, am Alter von dem Gewehr. Aber zur Abwechslung ist es einfach mal ganz lustig, das so zu machen. Genau, und jetzt gibt es aber beim Florett ja noch verschiedene Wettkämpfe, sage ich mal. Einzel- und Mannschaften gibt es ja quasi. Was sind denn da so die Regelungen?
Genau, im Einzel ist der Turniertag so aufgebaut, dass man erst eine Vorrunde ficht. Die wird dann nach der Weltrangliste gesetzt. Und dann sind da meistens 7 Leute in der Runde. Und gegen die ficht man 3 Minuten auf 5. Also je nachdem, was zuerst passiert, 3 Minuten abgelaufen oder 5 Treffer. Mhm. Und nach dieser Runde gibt es dann eine Indextabelle. Und die am besten abgeschnitten haben, sind dementsprechend halt oben. Und dann K.O.-System, Erster gegen Letzter, Zweiter gegen Vorletzter, bis am Ende nur noch einer übrig ist. Und dieses K.O.-System geht auf 15 Punkte, 3x3 Minuten, mit einer Minute Pause dazwischen.
Das heißt aber, es wird immer 1 gegen 1 gekämpft. Also
genau,
es gibt jetzt
immer 1 gegen 1.
Royal Rumble.
Das wäre auch ziemlich eng sonst auf den 2-Meter-Streifen.
Genau, ja. Und in der Mannschaft funktioniert das so, dass man auch 1 gegen 1 kämpft, aber halt in Teams. Das heißt, man gibt sich so staffelmäßig den Stab immer weiter und macht dann auch 5er-Gefechte, die sich dann hochstapeln bis 45. Also wenn es ist immer 3 gegen 3. Und das heißt, wenn jeder mal gegen jeden aus dem anderen Team gefochten hat, hat man 9 Gefechte, also 9 mal 5, 45. Und genau, die Mannschaft, die halt als erstes bei 45 ist oder nach Ablauf der 9 Gefechte, die gehen auch immer nur 3 Minuten, halt mehr Punkte hat, die gewinnt dann.
Und das heißt, ein Wettkampftag kann schon mal eine Weile dauern, ne?
Genau,
bis dann alle
durch
sind, das ist schon tagfüllend, oder?
Genau, also wenn man so ein deutsches Turnier hat, da sind dann immer so 100 Starter plus minus 20.
100 Starter, Junge.
Und da hast du dann die Vorrunde, geht meistens so 2 Stunden. Wenn du Glück hast, ist das, hat der Veranstalter genug Kapazität, um das in einem Rutsch zu machen. Wenn du Pech hast, gibt es 2 Runden. Das heißt, du hast dann die ersten 2 Stunden fichst du selber und darfst dich nochmal 2 Stunden auf die Bank setzen, während die anderen fechten. Und dann es fängt das K.O.-System an. Ja, und das dauert dann auch. Meistens fängt man so um 9 an und ist gegen 17 Uhr fertig.
Also wirklich den ganzen Tag durch Fichten oder beim Fichten.
Und bei den internationalen Wettkämpfen, da sind es deutlich mehr. Da kann es dann von 200 bis 300 Leute können teilnehmen. Im Degen sind es immer die meisten. Da sind es dann auch mal über 300. Und deshalb ist das immer auf 2 Tage aufgeteilt. Da fechten dann die bis 64 runter und am zweiten Tag dann ab 64 bis Finale. Hm. Und das dauert dann auch immer 2x von 9 bis 18 Uhr.
Hm. Hast du, bevor du so einen Wettkampftag angehst, so ein Aufwärmritual vor dem Wettkampftag oder vor dem einzelnen Gefecht?
Also so ein ganz festgelegtes Ritual habe ich eigentlich
Äpfel in
nicht.
In der Luft durchschneiden oder so.
Nochmal das Schwert schärfen. Ne?
Ja, genau. Nee, also es ist am Tag vor dem Wettkampf werden nochmal die, also wir nennen das auch Waffen tatsächlich, die werden dann nochmal kontrolliert, die Mechanik da drin nochmal kontrolliert, der Dreck rausgeholt, dass das alles sauber läuft. Und das ist so bei mir so ein Ritual, das könnte man ja sonst wann machen. Also ich mache das immer am Abend vorm Turnier, direkt vorm Einschlafen. Und da kann man sich dann schon so ein bisschen einstimmen und dann morgens eigentlich nichts Besonderes. Also du kommst in die Halle, kurz klarkommen, aufwärmen und dann geht es eigentlich nur drum, ob man mental halt da ist oder nicht. Mhm. Und das ist dann immer davon abhängig, wie halt so, muss man in sich reinhören und dann dementsprechend Schritte einleiten, wenn man das Gefühl hat, dass da noch Verbesserungsbedarf ist.
Mhm. Schläfst dann abends aber nicht mit dem Schwert im Bett ein?
Nee.
Sagt man Schwert?
Man sagt halt, je nachdem, was es ist, Florett, Degen, Säbel.
Ach, das ist das schon der Begriff. Genau. Also, jetzt mal müssen wir, glaube ich, mal auf die Technik eingehen. Ist das einfach ein stumpfer Stab? So stelle ich mir das nämlich vor, denn es geht ja nicht darum, jemanden zu verletzen. Oder wie, was ist das?
Also die Kanten sind stumpf, aber an der Spitze ist eine kleine Mechanik drin. Also beim Säbel ist es einfach nur der stumpfe Stab und mit dem da ist ein Stromkreis und wenn man mit diesem Stab die gegnerische Trefferfläche berührt, wird der Stromkreis geschlossen und dann geht beim Melder eine Lampe an und sagt, du hast getroffen. Und beim Florett und beim Degen hat man da eine Spitze drin, die wie so ein Knopf ist eigentlich. Und man muss dann den Gegner stoßen und diesen Knopf eindrücken. Und dadurch wird dann der Stromkreis geschlossen.
Ein Hieb zählt nicht, sondern du musst stoßen.
Genau, im Säbel zählt der Hieb, aber Degen und im Florett nicht. Da muss man stoßen.
Und dann bekommst du quasi Feedback und weißt, du hast jetzt, das zählt jetzt als Punkt einfach, oder wie?
Genau, und im Degen ist einfach immer gültig, weil man ja überall treffen darf. Und im Florett wird dann noch unterschieden, wenn man die Trefferfläche trifft, also einen gültigen Punkt macht, geht die grüne oder rote Lampe an, je nachdem, auf welcher Seite man ist. Und wenn man einen ungültigen Treffer setzt, also zum Beispiel auf den Fuß, dann geht die weiße Lampe an. Mhm. Und die signalisiert dem Schiedsrichter dann, dass der dafür keinen Punkt geben darf.
Okay. Also da sind schon gewisse Technik verbaut in den Waffen drin.
Ja. Okay. Also das ist an sich nur ein Knopf und ein Kabel, aber...
Ich dachte immer, da guckt einfach jemand wirklich ganz genau hin.
Nee, das funktioniert bei der Geschwindigkeit, in der das passiert leider nicht.
Knopf und der drückt dann, sobald er denkt, das ist ein Treffer, bam.
Oder auf Ehrlichkeit so. Aber nur Streitereien jede Runde.
Ja, ich habe auch ein Video gesehen, da kommen wir später nochmal zu, und da wird nach jedem Punkt ganz schön gebrüllt, so.
Ja.
Das ist, also da geht schon ganz schön zur Sache und das ist nicht so, man kennt ja diese französischen Kommandos und so, ne? Und dann stellt man sich das immer so edel vor.
Und ja, und so ruhig und abgeklärt.
In der Hand und vielleicht noch, keine Ahnung, mit so einem gezwirbelten Schnauzbart unter der Maske oder so.
Oha.
Aber, also wie man halt so früher diese Fechter so vielleicht noch im Kopf hat. Aber ist nicht ganz so.
Ja, das Schreien ist immer so zum einen, um sich selber zu motivieren, zum anderen aber auch, um den Schiedsrichter davon zu überzeugen, dass das jetzt der eigene Punkt war. Weil die Regeln, die sind manchmal nicht ganz klar formuliert, beziehungsweise der abhängig davon, was der Schiedsrichter jetzt gesehen hat und wie er das dann, welcher Regel er das zuschreibt und wie er es interpretiert. Und deshalb muss man da auch immer so ein bisschen den Schiedsrichter mit ins Boot holen, wenn man überzeugt ist, dass das der eigene Punkt war.
So eine Art Schwalbe, so, also.
Be ja, nur, genau, ja, so Schwalbe, nur andersrum.
Ja,
Du
genau,
musst
aber,
nicht überzeugt sein, dass es der eigene Punkt war. Du musst den Schiedsrichter davon überzeugen, dass es dein Punkt
genau,
war.
oft genug ist das auch eine Taktik, wenn man weiß, der Schiedsrichter ist sich nicht ganz so sicher, dann einfach immer schreien, immer überzeugt aussehen. Und es kann nur helfen.
Videobeweis oder so, ja auch.
Den gibt es auch,
Gibt's auch, ja.
ab einem gewissen Punkt im Wettkampf, also im Einzel ab 64er und in der Mannschaft ab 16er, gibt es den Videobeweis. Da kann man dann zweimal pro Gefecht kann man den Schiedsrichter in Frage stellen und zum Video schicken. Und wenn er dann vom Video zurückkommt und sagt, ja, hast du recht, habe ich falsch gesehen, im Video, in der Zeitlupe habe ich es mir angeguckt, dann darf der seine Entscheidung nochmal ändern. Und dann behält man auch seinen Videobeweis. Wenn er aber sagt, nee, ich bleibe dabei, dann verliert man diesen einen Videobeweis und hat dann nur noch einen übrig.
Das ist so
Aber
ähnlich
ich.
wie beim Schießen, ne? Da kann man auch die Hand heben, wenn man meint, die Trefferanzeige wäre falsch.
Ja,
Und wenn
ja.
es richtig ist, ist gut. Und wenn nicht, bekommst du noch einen Abzug, ein
Ja.
falsches Melden, so. Ja. Damit man das eben nicht ausreizt. Das ist da bei beidem wohl der Hintergrund, ja.
Aber ich finde es auch, um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt so zuschaue, extrem schwer, da irgendwas zu erkennen, wer da jetzt genau mit seinem Degen, Säbel oder Florett da irgendwas irgendwo getroffen hat. Also von daher, findest du, das ist, man bekommt da so Übung drin und es ist eigentlich leicht oder gibt es oft so schwierige Entscheidungen?
Es hat auf jeden Fall viel mit Übung zu tun. Aber es ist trotzdem noch schwierig. Deshalb gibt es auch nur sehr wenige Schiedsrichter, von denen alle der Meinung sind, dass die auch gut sind. Da gibt es immer viel, viel
Sehr gut.
Diskussionsbedarf. Genau deshalb gibt es auch den Videobeweis und der wird auch schön häufig benutzt. Und am Ende diskutieren trotzdem noch alle und das war doch falsch und dies und das. Und das ist auch ganz oft, gerade in den anderen Waffen, also wenn man so in die anderen Waffen mal reinguckt, dass man dann merkt, da habe ich gar keine Ahnung von. Also zum Beispiel im Säbel, da würde ich mich jetzt nicht trauen, da irgendwo Schiedsrichter zu machen, weil ich alles falsch machen würde. Weil die halt auch auf ganz andere Sachen achten als im Florett. Und im Degen achten die wieder auf andere Sachen. Also da gibt es dann kein Angriffsrecht, nennt sich das. Also wenn im Säbel und im Florett ist, wenn beide treffen, darf der Schiedsrichter entscheiden, wer den Punkt bekommt. Im Degen bekommen dann beide den Punkt. Und deshalb gibt es da weniger Diskussionsbedarf. Dafür achten die dann wieder auf andere Sachen wie, ah, da war der kleine Zeh neben der Bahn oder der hat sich umgedreht, sonst irgendwas.
Ja, gibt es so ja, Kampfrichter, die so ein Steckenpferd haben, sage ich mal. Also ich erinnere mich an manche Wettkämpfe. Bei mir oder beim Pistolenschießen ist es zum Beispiel so, dein Handgelenk muss frei sein, damit du da, also da darf keine Armbanduhr oder sonst was dran sein, die das Handgelenk fixieren könnte, dass du die Waffe ruhiger halten kannst. Und dann gibt es einfach Kampfrichter. Ob das jetzt beim freien Training ist oder beim Pre-Event-Training oder beim Wettkampf selbst, die, egal wie weit du deine Jacke zum Beispiel nach hinten krempelst, den Ärmel, die kommen zu dir her und sagen dir, du musst den Ärmel weiter nach hinten krempeln, damit das Handgelenk auf jeden Fall frei ist. So. Und das ist einfach ihr Ding und das machen die jedes Mal. Und das würden die wahrscheinlich auch sagen, wenn ich ein T-Shirt anhätte. Das ist vollkommen wurscht. Gibt es da auch irgendwelche Sachen, vielleicht bei der Equipment-Kontrolle oder so, oder eben das mit dem kleinen C über der Bahn, wo du sagst, so, der ist ein Penner und das ist sein Ding und das grast er immer ab.
Na, es gibt sowas fällt mir jetzt spontan nicht ein. Es gibt nur so ein paar Schiedsrichter, das sind dann meistens die eher ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen schlechter sind als die Top-Top-Schiedsrichter, aber die auf jeden Fall auch dahin wollen, wo die Top-Top-Schiedsrichter jetzt schon sind. Und die versuchen das dann oft quasi, das Mangelnde, was sie halt nicht sehen von den Aktionen, versuchen die dann durch so, ich nenne es mal Korinthenkackerei bei den Regeln auszugleichen, und dann stehst du 2 Zentimeter zu weit vorne, dann wird nochmal abgebrochen. Du stellst dich bitte hinter die Startlinie, nicht auf die Startlinie. Oder solche Sachen, dass du halt eigentlich darfst du die Maske nicht runternehmen im Gefecht. Aber es machen natürlich trotzdem alle mal so kurz den Schweiß aus dem Gesicht wischen, oder wenn man sich beim Opfer beschweren will.
Während ne, man jetzt so gegeneinander ficht, ist es ja logisch.
Also
ne,
da natürlich nicht,
so
nee.
Nach dem Punkt erzielt wurde so.
Genau, wenn so gerade zwischen zwei Aktionen kurz mal die Maske runternehmen, einmal durchs Gesicht wischen oder so. Und also, dass sie dann direkt wieder kommen und so, hey, Maske wieder aufziehen.
Okay, weil währenddessen hätte ich jetzt auch gar nicht so den Bedarf, meine Maske hochzuziehen.
Ja, nee, das nicht. Oder ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn das Gefecht vorbei ist, letzter Treffer gefallen, und dann ist eigentlich so die Etikette, dass sich beide nochmal an die Startlinie stellen, der Schiedsrichter hebt die Hand, so wie im Boxen so ein bisschen, so hier dem einen die Hand hochreißen. Schiedsrichter hebt die Hand, sagt hier, rechte Seite hat gewonnen, und dann grüßen sich die Sportler ab, geben sich die Hand und alle gehen nach Hause. Und das ist halt oft so, wenn das jetzt gerade am Ende der Bahn passiert, dann machen die Sportler halt so einmal, ja, okay, habe ich verloren, abgrüßen, gehen, und dann holt der Schiedsrichter die immer noch zurück, nein, erst an die Startlinie stellen, ich heb die Hand, jetzt darfst du gehen.
Also das ist schon streng auch, ne?
Ja, solche Sachen, wo man dann gerade hat man so ein knappes Gefecht ärgerlich verloren und dann will man eigentlich nur noch gehen und der Schiedsrichter, komm nochmal zurück.
Kann ich mir vorstellen, ja. Ist es eigentlich so, dass diese Maske ist ja ein Gitter.
Ja.
Das ist ja, denke ich mal, klar, damit da nichts ans Gesicht kommt, zum Schutz. Aber man sieht da viel durch, oder? Oder wie ist das?
Ja, also es ist alles ein bisschen dunkler, aber sonst sieht man eigentlich sehr viel durch. Es gab mal den Versuch, das durch Plexiglasscheiben zu ersetzen, aber kam bei den Sportlern auch nicht so gut an, weil die immer beschlagen sind und sind die immer mit ihren Wischtüchern da durch und haben den Schweiß runtergemacht und alles. Das gute alte Gitter hat sich durchgesetzt.
Dann nehme ich mal an, ist der Degen dick genug, dass er da nicht irgendwie durchpasst, oder gibt's da eigentlich Unfälle oder irgendwie Verletzungen, oder ist das ziemlich safe alles?
Es gibt so ein, zwei Geschichten, wo dann doch mal irgendwas passiert ist, aber eigentlich, wenn man überlegt, wie lange schon gefochten wird auf sportlicher Basis, dann kann eigentlich nichts passieren.
Ja. Schutzkleidung, alles, und dann denke ich, passt das
also
schon.
Also man hat mehrere Lagen Stoff an, also man hat vorgeschrieben sind eine Unterziehweste, nennt sich das. Die geht über den Brustbereich und den Waffenarm. Darüber zieht man dann noch eine Jacke, die den ganzen Oberkörper bedeckt, und darüber dann halt noch, je nach Disziplin, entweder im Degen nichts oder halt die Jacke fürs Säbel oder die Weste fürs Florett. Und das sind dann 3 Schichten Stoff, die speziell dafür gemacht sind, dass man da nicht durchstoßen kann. Das hält das meiste eigentlich auf.
Stabil.
Sozusagen. Blaue Flecken gibt es natürlich trotzdem noch.
Ja, das habe ich mich immer gefragt. Aber ja, wenn auch nur die Spitze ist, dann sollte das passen. Ne?
Wie ist es denn mit dem, weil du auch vorhin gesagt hast, bei ihr sagt einfach Waffe oder Schwerter oder wie auch immer, euch ist das vom Wording her wurscht. Ich kenne ganz viele Trainer, die bei uns ganz bewusst sagen, es sind Sportgeräte, weil wir eben auch öfter mit Sportschützen und sowas Diskussionen haben, wegen Richtlinienverschärfung oder sonst was, wenn irgendwas passiert. Und pipapo, habt ihr erstmal die ganzen Westen und so, die ihr habt, das ist ja alles euer eigenes Zeug. Ihr kriegt da, also da ist ja nichts vor Ort, das ihr dann bekommt, sondern ihr müsst ja alles mitnehmen. Ihr habt ganz schön Gepäck zu schleppen, oder?
Ja, also ich bin ja auch ein bisschen größer, da sind die Klamotten dann entsprechend ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Da habe ich bei den 23 Kilo im Flieger schon immer meine Probleme, wenn man dann mal mehr als 2 Tage unterwegs ist.
Das glaube ich nämlich, genau. Und habt ihr dann wegen euren Schwertern irgendwelche Probleme oder müsst ihr besonders anmelden oder sowas? Weil bei uns ist es eigentlich regelmäßig so, dass dann nochmal die Bundespolizei vorbeiguckt und sich das genauer anschaut. Ja, wie ist es da mit euren Schwertern?
Ja, da gab es tatsächlich eine gute Geschichte zu. Wir waren im Dezember waren wir in Tokio und auf dem Wettkampf. Und beim Rückflug wollten wir dann einchecken und dann meinten die so, ja, was ist das? Fechten? Ja, dann sind das doch Waffen, oder? Nee, das sind stumpfe Eisenstäbe, damit kann man niemandem wehtun. Mhm. Und dann haben wir denen die sogar gezeigt und meinten sie, hier, guck, das ist keine Waffe. Und die so, doch, ist eine Waffe und hat uns dann, hat dann noch ihren Supervisor geholt, der meinte auch so, ja, müsst ihr Formular ausfüllen. Und dann haben wir da dieses, tatsächlich ist das ein Schusswaffenformular gewesen, was die uns gegeben haben. Also wir mussten dann Kaliber und sowas angeben. Genau, und dann sind wir in Düsseldorf gelandet und haben den, und mussten uns dann halt wohl irgendwie noch so eine Unterschrift von dem Zollbeamten da abholen oder so. Und der guckt uns an und war völlig verständnislos. Was wollt ihr mit den Dingern hier? So, geht nach Hause.
So. Ja. Übertreibt man nicht. Ja, ihr habt Eisenstäbe.
Die Japaner sind da ehrlich streng. Ich weiß noch, als wir nach Tokio geflogen sind mit unseren Gewehren und Pistolen, da ging es ja richtig ab. Da kommt man in so einen Raum. Und da waren, glaube ich, 10, 15 Polizeibeamte und keine Ahnung, was alles. Zwei, die fotografieren, filmen, aufschreiben, Nummern abgleichen. Also die sind ultra streng. Die Japaner,
wirklich,
also.
Und da wird dann auch wirklich die Munition auf den letzten Schuss abgezählt, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig angemeldet hast. Also,
bei euch kann ich das ja zumindest noch ein bisschen nachvollziehen. Ja. Bei uns, ich meine, wir fliegen auch 10-mal im Jahr irgendwo hin und da ist wirklich noch nie irgendwas gewesen. Und dann meint die noch so, hier, letztes Jahr waren Olympische Spiele, da haben das auch alle gemacht. Und ich zeige ihr, dass ganz große Olympia auf meiner Tasche steht und meine so, ich war dabei, bei mir wurde gar nichts gemacht. Aber
ja, das
hat
sie
nicht akzeptiert.
Das ist auch wirklich von Land zu Land unterschiedlich. Ja. Ich meine, bei euch ist es wahrscheinlich, wie gesagt, bei den allermeisten Sachen kein Problem. Bei uns kommt es wirklich darauf an, wo du hingehst. In Tokio waren sie eben sehr streng. Ich hatte auch mal einen Wettkampf in Belgrad. Da hat der Verband die Waffennummer. Da gab es so einen Zettel, wo sie die Waffen angemeldet haben und da haben sie eine falsche Waffennummer bei mir angegeben. Aus Versehen, war noch eine alte Waffe. Und dann haben die am deutschen Flughafen gesagt, die Bundespolizei, ja, wir lassen dich durch, weil ich auch europäischen Feuerwaffenpass und sowas dabei hatte. Und sie gesagt haben, damit ist es kein Problem, aber in Belgrad wirst du dann Probleme bekommen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir müssen halt zu dem Wettkampf hin, hilft jetzt alles nichts, wir fliegen darüber. Und dann sind wir in Belgrad angekommen, haben direkt zum Polizisten gesagt, ja, hier ist die Waffenanmeldung, bei der Waffe ist jetzt aber leider irgendein Fehler passiert, da ist die Nummer nicht korrekt. Und dann hat er gesagt, okay, er schaut sich das mal an. Dann haben wir die Waffe ausgepackt. Er hat sich die Waffennummer auf der Waffe angeguckt, die Waffennummer auf dem Zettel angeguckt, hat die auf dem Zettel durchgestrichen, die von der Waffe draufgeschrieben und das Problem war erledigt. So,
das ist halt super unterschiedlich, je nachdem.
Genau, und dann kenne ich auch von anderen Sportlern Geschichten in anderen Ländern und bei denen war das auch so, dass da ein Problem oder ein Zahlendreher bei der Waffennummer da war und dann konnten die eine Disziplin nicht schießen, weil die einfach ihr Kleinkalibergewehr zum Beispiel nicht bekommen haben und dann hatten sie nur ihr Luftgewehr und dann hatten sie halt einfach Pech. Und es sind halt ein, zwei Wettkämpfe einfach weggefallen. So, also da muss man wirklich so ein bisschen Gottes Gnade haben, was für ein Typ sich da gerade den ganzen Spaß anschaut.
Oder einfach alles richtig machen.
Oder einfach alles richtig machen.
Nee, das ist zu einfach.
Das wär die Alternative, aber genau, das wäre ja auch ein bisschen langweilig, ehrlicherweise.
Ja, was passiert so dann mit den Waffen? Werden die dann wieder zurückgeschickt, oder?
Ich glaube, das ist ein verbandsmäßiges Trara, die dann wieder zurückzuholen, aber im Endeffekt, ja, musst du sie dann irgendwie beantragen oder das aufklären und dann beantragen, dass die zurückgeschickt werden. Du hast ja Formulare, wie zum Beispiel eine Waffenbesitzkarte oder einen europäischen Feuerwaffenpass, was im EU-Ausland halt, naja, so halbwegs zählt. wo du die Waffen hundertprozentig richtig eingetragen hast.
Ja,
genau, jedes Land will halt einfach extra Formulare mit eben Kaliber und Größe, Gewicht und was weiß ich, wo es halt dann nochmal extra angegeben ist. Und wenn es da halt dann Fehler gibt, gibt es Probleme. Aber, und dann kann es sein, dass er das dann halt einfach 2-3 Wochen beschlagnahm, bis es dann sich aufgeklärt hat und dann ist der Wettkampf schon vorbei. Und dann sagen sie, ja, okay, jetzt wissen wir ja Bescheid, jetzt wohin soll sie denn, so nach dem Motto. Ja. Ja, okay, wieder ab nach Hause. Gut, danke fürs Gespräch.
Das ist so dumm. Perfekt. Weißt du noch, in Lima, als der wollte, zum Beweisen, dass sie entladen ist, bevor es ins Gepäck geht, hat er mich in so eine Ecke gebracht und meinte so, ich soll 3-mal schießen, dass er weiß, es ist nicht geladen. So. Und es gab halt überhaupt keinen Sinn, weil das Gewehr war komplett zerlegt und es konnte so oder so nicht schießen. Habe ich ihm versucht zu erklären, dass es keinen Sinn ergibt. War ihm egal, er wollte sehen, 3-mal, pap, 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 passiert nichts und dann durfte ich einpacken und das Ding in den Flieger stecken. Das ist so komisch. Aber ja, zurück zum Fechten. Da haben wir solche Schwierigkeiten, denke ich mal nicht. Das ist ja angenehm. Du hast gesagt, ihr seid viel auf Wettkämpfen unterwegs, ne? Das heißt, du trainierst wahrscheinlich auch viel. Und ich mache jetzt einen komplett wilden Bogen wieder zurück zum Schießen. wie ist das eigentlich mit dem Beruf? Was arbeitest du? Weil das ist ein zeitaufwendiger Sport, wenn ich mir das so vorstelle. Arbeitest du was?
Ich bin in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Mhm. Das heißt, ich arbeite als Sportler. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass es diese Möglichkeit gibt. Weil wenn ich überlege, ich müsste jetzt vormittags noch oder hier so einen klassischen 9-to-5-Job und danach dann noch 3 Stunden Training. Das geht, es machen viele so, aber da leidet natürlich auch die Trainingsqualität und am Ende natürlich auch die Wettkampfergebnisse darunter. Ja. Von daher kann ich schön 2-3 Mal am Tag trainieren, bekomme da ein Gehalt für, womit ich ordentlich wohnen kann, ordentlich essen kann und brauche mir über solche Sachen wenig Sorgen zu machen.
Und davor hast du da was gearbeitet oder bist du schon direkt nach der Schule eingestiegen in die Sportfördergruppe?
Relativ direkt. Ich bin 2019 eingestiegen, das heißt dann mit 20. Das heißt, ich habe das, sobald ich von zu Hause ausgezogen war, also ich bin dann nach Bonn gezogen an den Bundesstützpunkt, um dort mit dem Bundestrainer zu trainieren. Und dann war so irgendwann die Frage so, ja, ich würde gerne mehr als die paar hundert Euro von der Sporthilfe bekommen. Was gibt's denn da für Möglichkeiten? Und dann meinte der Verband halt auch so, ja, Sportfördergruppe ist da das Sinnvollste, bewirb dich mal, vielleicht wird ja ein Platz frei. Und dann habe ich den auch bekommen und seitdem bin ich jetzt mit dabei.
Das heißt, da musst du natürlich auch abliefern, nehme ich mal an. Und dann kannst du dich voll auf den Sport konzentrieren.
Genau. Der Verband entscheidet jedes Jahr aufs Neue, wer sind die besten Sportler, wer darf den Platz bekommen bzw. behalten. Und oft kriegt man so, wenn man zum Beispiel jetzt ein Jahr lang verletzt war und keine Ergebnisse bringen konnte, kriegt man nochmal so eine Schonfrist. Aber normalerweise spätestens nach 2 Jahren, in denen man keine Ergebnisse gebracht hat, fliegt man dann raus. Und muss dann erstmal wieder Ergebnisse zeigen, um wieder reinzukommen.
Das heißt, du bist angestellt bei der Bundeswehr? Oder?
Genau.
Ja, okay. Hast du dann auch einen Rang, so irgendwie Feldwebel, irgendwie was, Sportsoldat oder wie ist das?
Ich bin Stabsunteroffizier aktuell. Man macht die Feldwebellaufbahn, das heißt, man kann dann über Lehrgänge sich Beförderungen erarbeiten. Die sind aber dadurch, dass es wenig Sinn macht, die Sportler monatelang aus dem Training rauszunehmen, damit die irgendwas Soldatisches lernen, was sie am Ende eh nie benutzen, hat man sich entschieden, die verkürzt zu machen und den Sportlern in so einem Hardcore-Programm nur das Wichtigste beizubringen. Zum Beispiel die Grundausbildung geht für normale Soldaten 3 Monate und für Sportler nur 1. Genau, über diese Lehrgänge kann man sich dann halt Beförderungen verdienen und bis zum Rang des Feldwebels aufsteigen. Und das ist schon ein ganz ordentlicher Rang. Also das ist so vergleichbar mit, ich habe eine Ausbildung gemacht.
Das ist cool. Das ist,
aber auch, also ich kenne auch ein paar Sportsoldaten vom Sportschießen natürlich. Das ist auch ein bisschen Pflicht, oder? So nach einem gewissen Zeitraum musst du die und die Kurse sozusagen mal gemacht haben, oder?
Genau, das kann auch der, also das nennt sich dann Personalplanungsgespräch, da kann der, da entscheidet der Verband, wer jetzt die Plätze in der Sportfördergruppe bekommt, behält, sonst was, wer rausfliegt. Und da entscheidet der Verband auch, wer welche Lehrgänge macht. Und dann kann der Verband dir sagen, so, jetzt bist du dran, du musst jetzt den Feldwebel-Anwärter-Lehrgang machen im September, weil du musst das jetzt machen.
Weil ist so. Punkt.
Ja, genau, also das ist so quasi der Deal, dass man halt nicht einfach nur die ganze Zeit als Mannschafter da vor sich hin dümpelt auf den untersten Rängen, sondern dass man eben auch bis zum Feldwebel hoch soll, je länger man dabei ist, dass man auch was Soldatisches macht, dass man auch, die Bundeswehr macht das ja nicht einfach nur, weil sie Geld zu verschenken hat, die wollen ja auch mit uns werben und alles und dann haben die natürlich lieber hier irgendwelche Hauptfeldwebel, die auch ein bisschen was Soldatisches auf dem Kasten haben, so als Vorzeigesportler, als irgendeinen, der mal eine Grundausbildung gemacht hat vor 8 Jahren und seitdem nie wieder ein Gewehr in der Hand hatte.
Ja, macht ja auch im Gehalt für dich dann was aus am Ende, nehme ich mal.
Genau, du bekommst natürlich mit jeder Beförderung auch mehr Geld.
Ja, ja. Ist ja auch eine wichtige Rolle. Das heißt, du kannst da auch gut von leben und dann ist das jetzt dein Job. Auch erstmal, oder? Hast du noch was anderes vor in Zukunft?
Genau, ich studiere nebenher noch Physik an der Uni Bonn. Weil kann natürlich nicht bis in die Rente Sportler sein.
Ja.
Und der Trainerberuf reizt mich aktuell nicht so sehr. Deshalb muss man sich leider irgendwas anderes nebenher noch aufbauen. Und da bin ich ans Physikstudium geraten und das macht mir auch Spaß und das kann man auch, das ist das Angenehme an der Uni Bonn, da gibt es keine Maximalstudienzeit, das heißt, da kann ich schön mit 1-2 Kursen im Semester, wenn es sein muss, 20 Jahre lang studieren, solange ich irgendwann den Abschluss habe, reicht mir das.
Ja, dann kannst du wahrscheinlich auch so ein bisschen absehen, wenn du siehst, jetzt ne, kannst du das steigern oder senken.
Genau.
Und das ist ja cool.
Wie lang kann man denn so ungefähr als Fechter auf hohem Niveau seine Gefechte führen?
Die meisten haben so ihre Hochzeit um die 30 rum, weil es ist natürlich sehr athletisch, der Sport, aber durch die kurzen Belastungen kann man das auch noch im, ich sage jetzt mal, höheren Alter überleben. Und es ist viel, viel Technik und Taktik, wo man natürlich mit längeren Dienstjahren immer besser wird. Und die Ältesten sind dann so 37, 38, 39, da hört man dann spätestens
also kann
auf.
Man dann,
da kann
also
man dann aber mit 40 kann man direkt schon wieder bei den Veteranen einsteigen.
Ja, das bringt mich auch immer jetzt zu einer Frage. Wird das nach Altersklassen unterschieden? Gibt es Mann-Frau-Unterschiede, Gewichtsklassen, Größenklassen? Wie wird eingeteilt?
Es wird nach Männern und Frauen getrennt und dann wird nach Alter getrennt. Es gibt gut, bei den ganz Kleinen wird fast nach jedem, jedes Jahr gibt es eine neue Gruppe, weil da ist natürlich auch noch der körperliche Unterschied. Da macht dann teilweise ein Jahr, machen da 20 Zentimeter aus in Körpergröße. Und dann genau, da gibt es die A-Jugend, das ist dann die U17 und die Junioren, das wären die U20 und ab dann ist man dann bei den Aktiven, so lange wie man will. Und ab 40 kann man dann bei den Veteranen einsteigen. Und die sind dann aber auch nochmal 40, 50, 60, 70 eingeteilt.
Okay. Ja, ist ja schön, dass ein 40-Jähriger dann nicht einen 70-Jährigen zusammensäbelt.
Im Team wird da tatsächlich gemischt. Also da gibt es irgendwie, ich kenne mich da auch nicht ganz genau aus, aber da habe ich gehört, gibt es so eine Regel von wegen, das Team muss mindestens so und so viele Jahre in Kombination sein. Also man kann nicht da drei 40-Jährige reinstecken, sondern man muss irgendwie, keine Ahnung, 150, 160 Jahre zusammen sein oder sowas. Genaue Zahlen kenne ich da auch nicht.
Hast noch ein paar Jahre Zeit, um das herauszufinden.
Ja.
Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, vielleicht wird noch unterschieden nach, wie man es vielleicht auch vom Ringen kennt, nach Gewicht oder so. Das spielt da jetzt nicht so die Rolle, aber vielleicht auch Körpergröße oder so. Bringt das einen Vorteil? Du bist sehr groß oder ist das egal?
Ja, das finde ich ist auch eine der schönen Seiten des Fechtens, dass wir es nicht so den einen Fechtstil gibt, der immer erfolgreich ist, sondern, also gerade im Florett, das kann eigentlich jeder machen, egal welche Statur er hat. Und wenn der sich dann seinen eigenen Fechtstil, wenn er den gefunden hat und der ist effektiv, dann kann der damit auch erfolgreich sein. Es gibt viele sehr gute Fechter, die sehr groß sind. Also im Allgemeinen hilft es schon. Aber zum Beispiel gibt es auch, wenn ich überlege, ein sehr erfolgreicher Franzose, Le Pichou, der ist sehr, sehr klein. Der ist, oh Gott, also ich muss jetzt schätzen, der ist unter 1,60.
Also kleine Trefferfläche quasi.
Genau, das sind dann wieder so Vorteile. Kleine Trefferfläche oder auch wenn man so in den Nahkampf geht, hat man da natürlich den besseren Winkel durch die kürzeren Arme auch. Oder wenn man, also werfen nennt man das, wenn man quasi um den Gegner rumstößt. Man wirft das Florett nicht wirklich, aber man macht so eine Wurfbewegung und dadurch, dass das ja ein sehr biegsamer Eisenstab ist, biegt er sich dann um
das
den Gegner
ich,
rum
ich mal gesehen,
und
dass
kann man dem dann
am
auf den
Rücken
stoßen.
Ja, das ist sehr cool.
Ein en passant.
Genau, und da gab es zum Beispiel jetzt einen deutschen Fechter, der hat jetzt auch erst vor kurzem aufgehört, André Sanita, der war auch ewig unter den Top 3 in Deutschland. Der ist auch relativ klein und war der beste deutsche Werfer, nenne ich es jetzt mal. Dadurch, dass er durch die kürzeren Arme da einen besseren Kraftübertrag hatte. Und der hatte dann halt aber das Problem, wenn der Gegner viel größer war, dann hat er einfach den Arm lang gemacht und er ist nicht rangekommen. Also so hat es die Vor- und Nachteile.
Ja, ja. Und da wird dann auch, denke ich mal, so pariert, wie man das so kennt, so... Jung, genau. Jung, oder? Oder weicht man einfach nur aus? So?
Nee, tatsächlich, parieren ist einfacher als ausweichen, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt natürlich auch die Taktik des Ausweichens.
So matrixmäßig nach hinten lehnen und dann.
Ja, tatsächlich nennt sich das dann ein Mitstoß im Florett. Mhm. Wenn der Gegner eigentlich das Angriffsrecht hat, das heißt, wenn beide Leute treffen, würde der den Punkt bekommen, aber man verbiegt sich dann so sehr, dass halt nur man selber trifft. Das ist auch eine Taktik.
So, gibt es auch so OP-Taktiken, wo man sagt, ey, das ist overpowered, oder gibt das da nicht so?
Ja, das ist es ja eben nicht, dass man, dass es nicht einen Fechtstil gibt, der erfolgreicher ist als alle anderen, sondern dass da eben jeder seine eigene Taktik entwickeln kann, mit der er erfolgreich sein kann.
Ja, ja.
Okay. Und gibt's beim Fechten so, ich sag mal, gängige oder häufige Verletzungen, so ein Fechtarm oder sowas in die Richtung?
Ja, der Fechtarm wäre dann der Tennisarm. Also das ist die gleiche Beschädigung, nenne ich es mal. Dann gibt's in der Patellaspitze im Knie Belastungsschäden oft. Das ist so der Klassiker. Und so akute Verletzungen gibt es dann mal einen Kreuzbandriss oder irgendwie knickt einer um. Oder sowas.
Mehr so durch die Beinarbeit, sage ich mal.
Genau.
Da sind so die meisten Verletzungen.
So, ja. Mhm. Typischen Fußballverletzungen.
Ja, aber lang nicht so viel wie im Fußball, weil man ja.
Ja, wenn sie dann auf dem Boden liegen.
Normalerweise tritt man sich ja nicht so um wie wie im Fußball. Da ist ja doch immer Abstand. Das heißt, es passiert meistens eher was, wenn man über die eigenen Füße stolpert.
Ja, beim Schießen gibt es da zum Glück sehr verletzungsfreier Sport. Wenn mal was passiert, dann halt direkt sehr ordentlich. Aber zum Glück gibt es Sicherheitsregeln und wenn man die beachtet, dann passiert da zum Glück nichts.
Ja, man kann sich mal die Hand im Verschluss einklemmen, das ist unangenehm, aber das war's dann auch.
Ja, so kleinere Wehwehchen gibt es bei uns häufiger. So, ist ja dann doch noch ein Kampfsport, wo man doch sich gegenseitig mit Eisenstäben verprügelt. Also dann mal irgendwelche kleinen Wunden an den Händen oder sowas, mal einen blauen Fleck hier und da. Aber das ist nichts, was nach einer Woche nicht wieder weg wäre.
Kann man alles überleben, sagst du.
Ja.
Wenn man sich nicht gerade irgendwelche Bänder reißt. Aber die überlebt man ja auch. Eine Sache, die ich noch gesehen hatte, ist, dass du neben deinen deinen Turnieren als Athlet, was du schon alles gemacht hast, auch ein Turnier schon als Kampfrichter hattest. Ist das richtig?
Ja, ich habe die CN, also C-National-Kampfrichter-Lizenz, habe ich vor einigen Jahren mal gemacht. Das heißt, da könnte ich jetzt auf nationalen Turnieren, jugenddeutschen Meisterschaften, könnte ich als Kampfrichter stehen, wenn mir danach wäre. So, das machen viele auch so als kleinen Nebenverdienst. Da wird man nämlich tatsächlich ganz gut für bezahlt. Zum Beispiel jetzt ein anderer Fechter bei uns aus der Nationalmannschaft hat die jetzt erst vor kurzem gemacht und dann direkt am nächsten Tag war der Kampf.
Am nächsten Tag einfach direkt.
Ja, das war, genau, wir haben samstags haben wir gefochten und sonntags hat er dann, als die Damen dran waren, direkt seine Kampfrichterlizenz gemacht, die Prüfung abgelegt.
Das ist auch nicht schlecht.
Ja. Also ich könnte theoretisch, ich habe es nur schon sehr lange nicht mehr gemacht.
Und ich habe aber gesehen, also auf der Internetseite stand, dass die bis 2059 gültig ist.
Wusste ich und gar da nicht, dass die abläuft. gibt die Regel, man darf nicht Kampfrichter machen, wenn man 60 Jahre oder älter ist.
Ah, okay, deswegen okay. 2059. Weil ich habe mir gedacht, so what the fuck, einfach hier irgendwie 40 Jahre gültig oder so. Und ich dachte so, ja, okay. Weil ich habe nämlich eine Trainerlizenz beim Sportschießen gemacht und die ist 3 oder 4 Jahre gültig oder so. Und da musst du davor, wenn dann, eine Weiterbildung machen oder Auffrischungskurse quasi, damit sich die Lizenz verlängert. Da habe ich eben die Kampfrichterlizenz gesehen und habe gesehen, so 40 Jahre und dachte mir so, okay, nicht schlecht.
Ja gut, es ist die niedrigste Kampfrichterlizenz, die man machen kann. Und die gilt erstmal, wenn ich jetzt eine höhere Lizenz, die B- oder A-Lizenz machen wollen würde, die müsste ich auch auffrischen, beziehungsweise halt immer an Turnieren teilnehmen, damit die nicht verfällt.
Hast du diese C-Kampfrichterlizenz aus freien Stücken gemacht oder hat irgendjemand gesagt, komm, mach doch jetzt mal?
Ja, es gab mal die Gelegenheit, dass die Prüfung bei uns in Bonn in der Halle war und dann habe ich quasi ein Training ausgesetzt und den anderen beim Fechten zugeguckt und währenddessen halt dann diese Kampfrichterlizenz gemacht.
Ah, das geht wirklich so nebenbei so ein bisschen.
Ja gut, ich würde mal behaupten, ich kenne mich im Fechten ganz gut aus. Ja. Muss man tatsächlich für lernen, auch wenn man sich auskennt. Gibt viele Fragen, die man mit so einem fechterischen Allgemeinwissen nicht unbedingt beantworten kann. Aber das habe ich geschafft und dann gab es am Ende, also es gibt einen theoretischen und einen praktischen Teil. Und beim praktischen Teil kann man dann halt auch im Training, während halt der Prüfer zuguckt, mal so ein paar Trainingsgefechte jurieren. Und weil ich eben dann mitbekommen habe, dass die Prüfung während unserer Trainingszeit ist, habe ich gesagt, ja okay, wenn sie schon mal da ist, dann mache ich die mit, kurz. Jawohl. Es schadet ja nicht. Und genau, da war sonst, wenn die auf irgendeinem Turnier gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich nicht drum gekümmert.
Gut, aber das kenne ich tatsächlich auch. Also wir dürfen zum Beispiel, wenn man mal in der Nationalmannschaft war, die erste Trainerlizenz, also C-Trainer-Basis quasi, darf man überspringen und direkt mit C-Trainer spezialisiert auf Pistole oder Gewehr oder was auch immer loslegen, weil man eben sagt, okay, wahrscheinlich ist das Wissen schon da, wenn man mal wenn besser auf höhere Ebene geschossen hat, dass man da dieses Allgemeine jetzt nicht mehr so braucht und einfach weglassen kann. Ist ja auch durchaus sinnvoll. Genau. Dann kann man da auch ein bisschen was skippen, sage ich mal. Ja. Moritz, hast du noch irgendwelche Fragen?
Oh, also, über Fechten? Nicht übers Fechten, aber.
Aber? Jetzt kommen die ganze Privatfrage.
Jetzt kommen die Privatfragen.
Schuhgröße?
46.
Richtig. Oha. Füße.
Wie groß bist du denn jetzt eigentlich?
1,93.
Oha. Du bist ordentlich groß.
Ja, das sieht man jetzt so gar nicht. Aber ich habe vorher noch mal auf Instagram geschaut. Da warst du auf einem Bild neben, ich glaube, einer Frau gestanden. Und das war halt ein Riesenunterschied. Also das ist schon ein großer. Hast du ein Auto?
Aktuell nicht.
Was ist dein Lieblingsauto?
Oh, mein Lieblingsauto.
Wenn du dir eins aussuchen dürftest.
Ich bin ein großer G-Klassen-Fan.
Du stehst auf den Baba-Wagen. Ja,
aber aber nicht die modernen, die AMG V8-Dinger die alten, die noch, die ursprünglichen.
Okay. Ja.
Womit der Förster durch den Wald cruist.
So ein bisschen in Wolf-Richtung dann, ja.
Genau, sowas, ja.
Und das wäre Style, ja klar. Musst du jetzt natürlich sagen, klar.
Die Pluspunkte.
Kein so Dingo
ein
oder
Schritt
so.
Näher am Feldwebel.
Wir schicken das deinem Vorgesetzten, der ist ganz stolz auf dich. Nee, genau, das ist so meine Lieblingsfrage. Aber ja, dann weiß ich da Bescheid. Und du, Tobi, hast du noch eine Spezialfrage? Vielleicht was Cooleres als die Schuhgröße?
Ja, das war so jetzt mein spontanes Ding. Aber ich muss sagen, tatsächlich, ich bin durch soweit. Luis, dir auf jeden Fall vielen Dank. Ich habe eine Menge Neues übers Fechten erfahren. Hat mir auch viel Spaß gemacht mit dir und ich glaube Moritz auch.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, da gibt es noch einiges. Ich glaube aber, was richtig cool wäre, das können wir jetzt im Podcast nicht, aber das mal anzuschauen, das mal zu zeigen. So. Weil ich habe das schon ein paar Mal so gesehen, aber noch nie so richtig drauf geachtet. Weil ist halt auch eine Randsportart ein Stück weit. Wie weit ist Fechten eigentlich vertreten in Deutschland? Weißt du das? Hast du da...
Oh, genaue Zahlen habe ich nicht. Ich weiß nur, dass es gefühlt immer weniger werden.
Das typische Vereinssterben auch, ne?
Genau, ja.
Gibt es da so Fechtclubs einfach oder Vereinsheime oder wo trifft man sich da?
Ja, genau. Also es gibt die Vereine. Entweder sind das eigene Vereine oder halt Abteilungen in den großen Vereinen. Und die organisieren dann, die stellen Trainer an, organisieren Training und alles. Und so kommen dann in der Theorie die ganzen Kinder zum Fechten. Und wenn die dann irgendwann der Meinung sind, sie sind gut genug dafür, gehen sie dann zum Bundestrainer an den Stützpunkt. So ist der normale Werdegang.
Ja. Nee, finde ich cool. Dann haben wir jetzt einige spannende Einblicke bekommen. Und ja, dann sind wir, glaube ich, schon am Ende für heute.
Ja. Ich denke auch. Luis, dir vielen Dank auf jeden Fall, dass du dich hier mit uns zur Podcast-Folge getroffen hast und eben uns ein paar Einblicke gewährt hast. Und gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest?
Ich würde mich bedanken, dass ihr mich eingeladen habt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann euch wirklich ans Herz legen, euch das mal live anzugucken, weil auf Videos und im Fernsehen kommt es lang nicht so gut rüber wie live. Also es ist nicht so wie, wenn ich überlege, jetzt zum Beispiel Darts oder so, da sitzt man dann, ist natürlich geile Stimmung in den Hallen, aber da sitzt man dann an seiner Bierbank und hört nur, was der Ansager sagt, was gerade geworfen wurde. Da sieht man im Fernsehen oder Formel 1 oder so, sieht man im Fernsehen meistens mehr. Im Fechten ist das nicht so. Da sieht man deutlich mehr, finde ich, wenn man es sich live anguckt.
Dabei sein lohnt sich quasi.
Dabei sein lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde mich auch freuen, wenn mal ein paar Leute mehr auf den Turnieren wären.
Du bist ja in Tauberbischofsheim, glaube ich. Da ist so dein Standort.
Das ist mein aktueller Verein, aber der Trainingsstandort ist in Bonn am Stützpunkt.
Ah, okay. Ich wollte jetzt nämlich gerade fragen, was gibt es denn so für coole Turniere in Deutschland?
Ich fahre jetzt am Freitag nach München auf ein nationales Turnier. Und im Florett, das coole Turnier ist der Löwe von Bonn. Nennt sich das. Das ist dann ein Weltcup-Turnier.
Das klingt auch schon cool. Also.
Das klingt schon krass. Wir haben uns nicht was Gutes einfallen lassen.
Das ist ein Weltcup-Turnier in Bonn, wo dann halt auch was Punkte für die Weltrangliste gibt. Sprich, da ist die ganze Weltspitze da. Da machen alle mit. Das ist auch Teil der Olympia-Quali. Das ist also eins der großen Turniere, die so im Jahr stattfinden. Direkt in Bonn.
Okay, ja. Mal schauen, ob wir da vorbeikommen können. Ich glaube nicht, aber irgendwann muss ich mir das echt mal anschauen.
Vielleicht ergibt sich irgendwann mal eine gute Gelegenheit, wo man sich ein Fechtturnier anschauen kann.
Und, ein Gefecht.
Ein Gefecht, ja, ein paar Gefechte.
Jetzt
ja,
hast gleich extra mehr, gelernt.
Auf jeden Fall. Ja, wirklich. Und schon wieder alles aus dem Kopf. Nee, aber wer weiß, vielleicht ergibt sich irgendwann mal eine Gelegenheit. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Und ciao.
Ja, tschüss. Super, vielen Dank. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.